Ja, herzlich willkommen hier auf der Frankfurter Buchmesse. Wir sind hier auf der Bühne der Buchkomplizen und werden hier während der Buchmesse zahlreiche Panels stattfinden lassen mit tollen Gästen. Zu den Buchkomplizen, falls man sie nicht kennt, ich sage immer, das ist die Amazon-freie Zone. Das politische Buch feiert ja quasi eine Renaissance und wer da nicht bei Amazon kaufen möchte, kann eine Alternative wählen, nämlich die buchkomplizen.de. Da findet man viele der Bücher, die wir besprechen, aber auch andere, die wir nicht besprechen. Neue Klassiker, die wir da haben, neu auflegen lassen. Und wir füttern diese Buchkomplizen zusammen mit dem Westin Verlag. Da sind wir natürlich auch mit den Nachdenkseiten und mit dem Freitag und mit KenFM. Und wir fangen heute an mit einem Thema, was uns alle drei natürlich beschäftigt. Matthias Bröckers und Paul Schreier zusammen bringen sie fast 100 Jahre Medienerfahrung auf die Bühne. Es sind auch Autoren, die sich mit Medien beschäftigt haben. Zum Beispiel Herr Bröckers gemeinsam mit Herrn Schreier, Wir sind die Guten. Ja, also wo Feindbildkonstruktion produziert wird über die Medien. Und das letzte Buch von Ihnen, Herr Schreier, Die Angst der Eliten. Wer fürchtet die Demokratie? Erstmal willkommen fürs Kommen. Vielleicht kriegen wir einen kleinen Applaus von da draußen. Hallo, vielen Dank erstmal fürs Kommen. Ich möchte das Thema des Panels vorschlagen, Medien, Mainstream, Meinungsmache. Wir Medienvertreter sind natürlich nie wirklich objektiv, auch wenn wir das immer behaupten. Wir haben eine Meinung, wir haben eine subjektive Auswahl, wir versuchen das so neutral wie möglich zu gestalten, aber ich glaube, das muss man gleich mal vom Tisch räumen, es gibt keinen neutralen Berichterstatter. Ich möchte trotzdem zum Hauptpunkt kommen, den wir erleben, spätestens seit der Ukraine. Wir erleben eine wahnsinnig gespaltene Gesellschaft. Wir erleben ein großes Misstrauensvotum gegen die Medien per se, vor allem die klassischen Medien. Und wir erleben ein Aufblühen der sogenannten Alternativmedien. Erste Frage vielleicht an Sie, Herr Bröckers. Sind unsere Medien wirklich demokratisch oder aber werden sie letztendlich bestimmt durch die Anzeigenabteilung?
Ja, die Medien werden natürlich, sie sind ein Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell der gedruckten Zeitung, dass man den Raum zwischen den bezahlten Anzeigen irgendwie mit Informationen füllt. Das geht jetzt langsam zu Ende. Die Anzeigen wandern ab aus der Tagespresse und wandern ins Internet. Und die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja mal gegründet wurden, um dem sozusagen Geschäftsprinzip der anderen Medien etwas Neutrales, objektiv Informierendes entgegenzusetzen, die halt aus bei uns GEZ-Zwangsabgaben finanziert werden. Die haben auf dem Papier genau den Auftrag, den Medien in einer Demokratie haben sollen, nämlich der Wachhund zu sein, über die ja nur den Regierenden geliehene Macht, der eigentliche Souverän ist das Volk, die Macht wird verliehen per Wahl und die Medien haben besondere Rechte, auch in der Verfassung definierte, darauf zu achten, dass diese Macht nicht missbraucht wird. Das ist sozusagen in der Theorie die Rolle der Medien und in der Theorie auch die Vorgabe für die öffentlich-rechtlichen Medien. In der Praxis sieht das natürlich vollkommen anders aus und deshalb auf die Frage zu antworten, kann man sagen, in der Theorie haben wir demokratische Medien, in der Praxis aber haben wir Medien, die entweder von Geschäftsinteressen gesteuert werden oder aber wie bei den Öffentlich-Rechtlichen von Gremien, die auch alles andere als
unparteiisch.
Ja, alles andere als unparteiisch und alles andere als fördernd einem freien öffentlichen Diskurs. Es wird bei uns so oft geschimpft auf die russischen Medien. Ich selbst spreche kein Russisch und kann das von daher nicht beurteilen. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die Medien in Russland verfolgen und sagen, du, was da in den Talkshows diskutiert wird, von ganz rechts bis ganz links, da können sich also hier unsere drei Stühle, eine Meinung Medien eigentlich eine ganze Scheibe von abschneiden. Also der Mainstream-Kanal wird immer enger, über den diskutiert wird in den Öffentlich-Rechtlichen. Und links und rechts werden deshalb sozusagen die Alternativen auch logischerweise stärker.
Ich möchte bei Ihnen nochmal nachhaken. Sie sind ja auch einer, der die Taz damals mitgegründet hat. Damals, als die Taz das Sprachrohr, der noch damals anders Grünen waren. Heute sind die ja olivgrün. Sie haben aber auch eine eigene Homepage, bröckers.com, wo Sie kommunizieren. Was sind Sie denn eigentlich? Sind Sie ein Mainstream-Journalist? Sind Sie ein alternativer Journalist? Oder kann man das heute auch gar nicht mehr so sagen, weil die Alternativen vielleicht gar keine Alternative mehr sind, sondern selbst bereits Teil des Mainstreams?
Na, ich mache das deshalb am liebsten auf meinem Blog, was ich schreibe, weil ich da tun und lassen kann, was ich möchte. Ja? Die alternativen Medien, also die Taz, bei deren Aufstieg ich sozusagen aktiv beteiligt war, hat ja eine ähnliche Karriere gemacht wie die Grünen. Die Grünen waren auch mal eine sehr engagierte, friedenspolitische, ökologische Partei und sind jetzt, könnte sagen, so eine Art FDP mit Fahrrad geworden. Und bei der Taz ist es eine ähnliche Entwicklung. Ja? Und insofern fühle ich mich da selbst eben auch nicht mehr zu Hause bei den Grünen zum Beispiel, politisch und journalistisch. Hat das Internet uns ja, auch KenFM, auch vielen anderen, auf einmal und unerwartet eine Plattform gegeben, auf der man publizieren kann. Und das tue ich mit großer Freude auf meinem Blog und dann eben auch noch in dem alten, guten, klassischen Medium Buch, was hier auf der Messe ja gerade wieder ganz gute Zukunftschancen hat, weil gerade das politische Sachbuch ja mehr verkauft hat als je zuvor. Und da kann man doch nur sagen, guck mal, die Leute sind ja doch vielleicht nicht so verblödet, dass sie wieder vermehrt zu Büchern greifen und sich da vernünftig informieren, statt sich mit Kurznachrichten irgendwie das Hirn zu vermüllen.
Ich möchte das Stichwort Kurznachrichten aufgreifen, sage ich mal, Twitter trash Trump, obwohl nicht alles, was Trump von sich gibt, wahrscheinlich von ihm geschrieben wird und auch nicht alles Trash ist. Aber zu Ihnen, Herr Schreier, das Buch, wie wichtig ist für Sie das Buch als Kommunikationsmittel, um damit etwas mitzuteilen? Und hätten Sie damit gerechnet, dass sich auch Ihr Buch so gut verkauft, in Zeiten, wo alle nur noch online sind?
Also ich denke, das Buch wird immer eine Sonderstellung auch behalten. Ich merke das auch an mir selber, wenn ich selber Nachrichten konsumiere, wenn ich mir im Internet, ich bin ja auch auf Twitter unterwegs und gucke mir solche Sachen an oder schaue mir die Mainstream-Medien auch an oder überhaupt Online-Medien an. Aber ein Buch zu lesen ist eben doch was anderes. Man hat eine andere Ernsthaftigkeit, eine andere Gründlichkeit und auch eine andere Dauer allein schon. Man muss länger am Stück an einem Thema dran sein und der Geist arbeitet anders, wenn man Informationen über ein Buch erarbeitet, als wenn man sie sich über einen kurzen Text online auf dem Handy mal so weitergewischt zufliegen lässt. Das sind, glaube ich, auch wirklich andere Denkprozesse.
Wir leben ja heute in Zeiten, wo es nicht drei Kanäle gibt, die dann um 23.50 Uhr ausschalten. Ich habe das noch erlebt, wo am Ende Rauschen kam. Sie kennen es natürlich auch. Sondern wenn man heute ins Netz geht oder auch den Fernseher anmacht, ich rede jetzt gar nicht von Netflix, dann haben wir ja hunderte von Kanälen, die man angucken kann. Das heißt, man muss wirklich Medienkompetenz lernen. An den Schulen wird es nicht gelehrt. Wie sieht denn Ihre ganz persönliche Medienkompetenz aus? Sind Sie auch so jemand, der jede freie Minute vom Endgerät hängt? Oder nehmen Sie sich morgens eine Liste vor, 20 Kanäle, die Sie anschauen, dann schalten Sie ab und fangen an, längere Artikel zu lesen? Wie sieht das bei Ihnen wirklich aus?
Also auf jeden Fall nicht jeden Tag gleich. Smartphone habe ich schon mal gar nicht, das fällt schon mal weg bei mir. Ich habe bald meinen Laptop, wo ich dann die Online-Medien mir alle angucke, auch täglich in der Regel. Wie lange, das schwankt, je nachdem, wie viel Zeit man zur Verfügung hat. Also da gibt es jetzt kein festes Muster, aber ich habe natürlich meine Seiten, die ich mir regelmäßig anschaue, als Ergänzung zu den normalen Medien, also Mainstream-Medien, nämlich ganz banal gesagt, oft war, wenn ich einkaufen gehe und im Supermarkt gehe ich am Zeitschriftenstand vorbei, was macht die FAZ, die Süddeutsche und so weiter. Online nehme ich die nur noch sehr am Rande wahr eigentlich.
Wenn man sich die heutigen sogenannten linken und liberalen Medien anschaut, dann stellt man fest, die sind ja sehr stark ins konservative und auch rechte Lager gewechselt. Für mich sind immer Medien, die ich als rechts bezeichnen würde, die sagen, ja, Krieg ist wieder ein legitimes Mittel der Politik. Auch die Taz macht das inzwischen. Wenn man heute gegen den Krieg ist, also das Feindbild Russland nicht mitgeht, dann ist man gleich ein Putin-Versteher. Welchen Anteil haben die Medien an der Konstruktion eines Feindbilds, dass der NATO vielleicht in den Kram passt? Ja, und welche Verantwortung haben da Journalisten?
Medien spielen die Hauptrolle natürlich. Also Medien sind ja, das kann man nicht oft genug betonen, bilden nicht die Wirklichkeit ab, sondern erschaffen die Wirklichkeit, die wir dann überhaupt erst wahrnehmen. Wir erfahren die Welt über die Medien, deshalb spielen sie die Hauptrolle. Sie machen das, sie machen die Trends, von denen es heißt, sie würden sie nur beschreiben. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man Medien auch kritischer wahrnehmen.
Würden Sie beide mir zustimmen, wenn ich sage, die Medien und damit die Gesellschaft sind tatsächlich in einer Krise oder ist das auch nur ein Vermarktungstool der Alternativen?
Also wir haben ja mit dem Buch, Paul und ich, wir sind die Guten, vor 5 Jahren so einen riesigen Erfolg gelandet, eben weil wir dort dargestellt haben, was in unseren Leitmedien, den sogenannten, auch in den liberalen und linksorientierten Leitmedien so einfach nicht vorkam. Und wenn du das tust, also wie wir es da gemacht haben vor 5 Jahren, ja, dann erreichst du auf einmal Leute, dann wird sowas ein Bestseller und dann hat es auch einen Impact oder eine Wirkung. Und ich habe ja schon damals bei meinen Büchern über den 11. September, wo ich ja 3 Stück gemacht habe, wo ich nie mit gerechnet habe, weil ich dachte, naja, die Kollegen in den Spiegel und so weiter, diese Medien, die werden das Thema, die, wir sehen das ja auch, dass die offizielle Geschichte von vorne bis hinten irgendwie unglaubwürdig ist und werden das aufgreifen. Und sie haben es nicht aufgegriffen und deshalb habe ich da einen Mega-Bestseller nach dem anderen schreiben können, wo ich A, nicht mit gerechnet hatte und wo ich B, auch eigentlich als One-Man-Army gar nicht so in der Lage gewesen wäre. Aber die gesamte Branche hat weggeguckt bei 9/11 und so konnte ich das machen. Und so ähnlich war es bei der Ukraine-Russland-Berichterstattung vor 5 Jahren. Dass wir uns dann irgendwann gesagt haben, hier, das ist doch alles irre, was da in der Tagesschau kommt. Wir müssen doch mal ein paar Fakten versuchen klarzustellen. Und das hat dann irgendwie ja, wirklich auch Wirkung gehabt. Ja.
Können Sie mir erklären, warum die sogenannten Alpha-Journalisten, also die die großen Leitthemen in den Mainstream-Medien auch durchbringen, die auch zu Netzwerken gehören und vielleicht auch eine, ich nenne es mal nicht Gehirnwäsche, sondern eine Schulung durchlaufen haben, vielleicht, dass Sie das auch glauben, warum ist denen nicht aufgegangen, dass man inzwischen zu dem, was Sie einem verkaufen wollen, Sie wollen ja alle etwas verkaufen, wobei der Kunde, das sind die Leser, dass diese Menschen jetzt per einem Mausklick ins Netz gehen können und eben auch die andere Seite der Medaille feststellen. Warum ist das nicht oben angekommen?
Ja, ich denke, das ist schon angekommen und das führt ja auch zu einer ganz großen, zu einem ganz großen Unwohlsein bei den etablierten Medien, die ja sagen, ja, irgendwie da läuft was aus dem Ruder, wir müssen das wieder irgendwie in Rahmen bringen. Die Debatte gibt es ja jetzt schon jahrelang, also seit 2014 im Grunde, dass man dass die Etablierten sagen, das geht so nicht, wir verlieren hier die Deutungshoheit. Das Problem ist, glaube ich, schon angekommen, aber wie man damit umgeht, oder es wird, glaube ich, nicht wahrgenommen bei den etablierten Medien, dass sich ihr Meinungskorridor, wie du gesagt hast, tatsächlich verengt hat, sondern da glauben immer noch ganz viele, nein, wir sind total plural und wir haben ganz große Vielfalt. Das ist, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen.
Was wird Ihrer Einschätzung denn nach passieren, wenn die klassischen großen Medien ja immer kleiner werden? Wenn man sich mal das Heftchen inzwischen, das ehemalige Nachrichtenmagazin der Spiegel anschaut, auch hier auf dem Stand ist, würde ich sagen, ist das ein Fünftel von dem, was wir hier haben. Das zeigt auch so ein bisschen vielleicht, die glauben an sich selber nicht mehr. Was passiert denn, wenn die so weitermachen? Würde es der Demokratie schaden, wenn die großen Gazetten, die großen Medienhäuser, wenn das niemand mehr sehen würde? Können wir uns das leisten?
Ich bin ja gerade vor einer Stunde auf dem Bahnhof Frankfurt hier angekommen und da war gleich meine erste Begegnung war, ich komme vom Bahnsteig, da ist ein Verkäufer von der Zeit und verteilt kostenlos die Zeit. Wo man sich natürlich denkt, na, wenn Sie das nötig haben, Ihre Zeitung da kostenlos auf dem Bahnhof rauszuwerfen, dann sieht es wirklich nicht gut aus bei denen. Es ist ein Problem, also ich sehe auch ein großes Problem darin, dass diese Szenen sich immer mehr zersplittern, dass jeder immer nur einen kleinen Blickwinkel wahrnimmt.
Also die Bubbles.
Was natürlich wichtig ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass alle gemeinsam eine Realität haben, über die man gemeinsam diskutieren kann. Wenn wir jetzt nur noch lauter kleine Spartenkanäle haben und nichts Verbindendes mehr, ist es ganz schwer, eine gemeinsame Debatte in der Gesellschaft zu führen.
Ich denke, wenn man sich auch anschaut, die politischen Magazine in ARD und ZDF wurden ja weitgehend eingedampft oder immer kürzer. Und ich zeige das ja mit Me, Myself & Media, was sehr erfolgreich läuft, dass die Menschen auch eine 2,5 Stunden Sendung verdauen können, müssen sie ja nicht am Stück kommen, um, sage ich mal, etwas Ganzes zu sehen. Man muss sich da an Tierfilmen orientieren, die zeigen ja auch nicht nur den Januar eines Tieres, sondern das ganze Jahr und dann versteht man den Zyklus eines Tieres. Wie können wir diese Bubbles in den Medienlandschaft, wie können wir sie überwinden, weil die Spaltung in den einzelnen Slots führt ja auch zu einer Gespaltung der Gesellschaft. Man kann es vielleicht auch in der eigenen Familie erleben, dass ob der eine nur Tagesschau guckt und der andere guckt nur RT Deutsch, dass man zur selben Meldung sogar aneinander gerät. Das ist ja nicht gut für eine Gesellschaft. Wie können wir das überwinden? Könnten die Alternativen oder die Mainstream-Medien sich gegenseitig die Hand reichen, weil ja viele der Alternativen ehemalige Mainstream-Medien Mittelleute sind? Gibt es eine Möglichkeit oder betrachten wir uns als Konkurrenten?
Es gibt den schönen Satz von Karl Marx. Die erste Freiheit der Presse ist es, kein Gewerbe zu sein. Und den Satz, den sollte sich jeder Journalist oder jeder Verlag gut merken oder vielleicht sogar an die Wand hängen. Weil in dem Moment, wo ich den Journalismus, also die Weitergabe von Nachrichten, auch die Kommentierung, ja, die Deutung des Weltgeschehens, in dem Moment, wo ich daraus ein Geschäft mache, wird es schon, ist es nicht mehr richtig koscher. Ja, weil deshalb reden wir ja auch von Sensationspresse und es muss jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden und so weiter und so weiter und so weiter. Also, wir müssen uns fragen, wie könnte ein Modell aussehen für Medien, die im Sinne der Demokratie, nämlich den Souverän zu informieren über das, was die Mächtigen tun, wie müsste die organisiert sein, wenn sie kein Gewerbe im klassischen Sinne mehr sein sollte? Ja, dann müssen wir uns über staatliche, öffentlich-rechtliche Medien unterhalten, wenn die wieder ihre Funktion, wie sie auf dem Papier steht, erfüllen würden. Wären wir schon ein Stück weiter, oder aber, und das wäre meine Alternative, über genossenschaftliche Modelle. Oder auch, wie schon KenFM sich finanziert, über interessierte Zuschauer, Leser, über ein Publikum, was sagt, ich will das hören oder sehen und bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Oder ich bin auch bereit, den Blogger Bröckers oder Schreier oder sonst wen zu bezahlen, weil der liefert mir gute Nachrichten, die ich anderswo nicht kriege. Und wenn man das sozusagen mal weiterdenkt, dann wären das Genossenschaften von Kunden, Konsumenten, die sagen, ich will genau diese 10 Journalisten, die sollen berichten, den Auslandskorrespondenten und den Parlamentskorrespondenten und den Kommentator, den will ich gerne hören, weil die finde ich glaubwürdig, die sind gut. Und so könnte man Medien organisieren, jenseits von Kommerz und Geschäftemacherei und auch jenseits von dem, wie unsere Öffentlich-Rechtlichen so doch sehr mit einem sehr, sehr, sehr engen Meinungskorridor heute hier gefahren werden. Das wäre ein Modell.
Herr Schreier, die Menschen, die bei den Alternativmedien sich heute hauptsächlich informieren, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die sind von einem ehemaligen Mainstream-Medien quasi übergelaufen. Wir haben die nicht erschaffen, die gab es schon vorher und wir sind mit dem aktuellen Programm unzufrieden, was mich ein wenig immer erstaunt, weil das ist auch ein freier Markt. Und wenn jemand mit Volkswagen nicht zufrieden ist, dann kann er auch mal rübergehen und sich einen Tesla kaufen, warum man uns dann immer so anklagt. Aber wir haben hier gerade etwas gehört, was das Wort Transparenz natürlich hervorruft. Wir müssen GEZ-Gebühren bezahlen, das ist eine Zwangsabgabe und wir können nicht mitbestimmen, wer da im Rundfunkrat sitzt. Wie kann man das aufbrechen? Weil das, was alternative Medien im Moment produzieren, wurde ja letztendlich durch GEZ-Gebühren bezahlt und nicht jeder hat das Geld auch noch privat crowdzufunden. Wie kann man da eine fairere Verteilung schaffen, dass man sagt, wir möchten eine Transparenz, wer sitzt denn da eigentlich im Rundfunkrat und wir möchten gerne, dass da auch noch andere sitzen, dass man vielleicht sagt, es gibt eine allgemeine Gebühr und die fällt nicht nur auf die GEZ-Medien, sondern auch auf die großen Alternativmedien, damit die auch qualitativ mal ein bisschen aufschließen können, weil ganz ehrlich, wir sind da in einer ganz guten Position, aber die meisten haben einfach nicht die Chancen. Sehen Sie hier Möglichkeiten und glauben Sie, dass das überfällig ist, dass wir hier fairer rangehen?
Ja, natürlich. Und ich denke, als allererstes müsste bei den öffentlich-rechtlichen Medien insbesondere, also das ist ja wirklich das, wo es sich am meisten zum Kämpfen drum lohnt, würde ich mal sagen, da muss einfach mal diese Wagenburg-Mentalität aufgebrochen werden. Da ist ja ganz stark, man sieht das ja daran, Programmbeschwerden gibt es ja seit der Ukraine-Krise ganz verschärft, ganz viele Programmbeschwerden an ARD und ZDF, wo wirklich nachweislich entgegen dem Programmauftrag da berichtet worden ist. Und die werden ja alle abgelehnt. Da ist ja nicht einer oder vielleicht mal einer, die mal gesagt wird, ja, da haben wir einen Fehler gemacht. Aber im Grunde werden die zu 99% abgelehnt. Das ist eine richtige Wagenburg-Mentalität. Die Leute dort haben das Gefühl, wir müssen uns verteidigen gegen Angreifer. Das sind aber die zahlenden Zuschauer, das sind keine Angreifer.
Also da muss, das sind die Besitzer.
Ja, also da muss wirklich im Kopf sich bei diesen Verantwortlichen was ändern. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber das wäre eine Voraussetzung, damit man wirklich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder so bauen kann, wie er gedacht ist. Es ist ja eine intelligente Konstruktion, die ja nicht viele Länder haben. Aber im Moment sehe ich da jetzt keinen direkten Weg hin, weil wirklich die Leute, die dort arbeiten, die Alternativmedien als Feinde betrachten.
Ja. Ich meine, und nicht nur die Alternativen. Ja. Also wir haben es doch hier, Russland-Ukraine-Berichterstattung, erlebt, dass die ARD dann die Kommentare abschaltet. Ja? Ja. Also mit dem Argument, oh, das ist jetzt, da sind zu viele Trolle und zu viele Shitstorm-Beleidigungen, das können wir nicht mehr moderieren. Also wenn einer Kohle hat, eine vernünftige Kommentarmoderation unter seine Beiträge zu machen, dann sind es ja die Öffentlich-Rechtlichen und die schalten dann während der Russland-Ukraine-Krise ihre Kommentare wieder aus. Ja?
Herr Reukers, wie würde genau das beschrieben werden in unseren Medien, wenn das russische Medien tun würden?
Das wäre, ne, wie gesagt, also es ist absurd und der Zuschauer, der nicht einverstanden war mit der jetzt in dem Fall Russland-Ukraine-Berichterstattung, der wurde einfach ausgebremst. Der konnte nicht kommentieren, der konnte nicht sagen, aber hallo, guck doch mal hier und hier, die sehen das ganz anders. Und was in vernünftigen Kommentarspalten, also wenn es um Medienkonsum geht, was eben schon mal gefragt wurde, ich finde auch oft in den Kommentaren, die Leser zu bestimmten Artikeln dann schreiben im Internet, interessante weiterführende Informationen. Also die Kommentarspalte ist ein ganz wichtiges Medium, muss natürlich, gebe ich zu, moderiert werden, weil ein Haufen Idioten unter Pseudonym da ihren Müll ablassen. Aber dass die ARD und ZDF noch nicht mal das leisten können, von ihren zahlenden Zuschauern, wir zahlen ja Geld dafür.
Milliarden.
Und zwar reichlich, darf denen zu erlauben, zu kommentieren und zu sagen, im ordentlichen, der Netiquette entsprechenden Ton, wie sie das finden, was da berichtet oder kommentiert wird. Also das ist skandalös. Mhm. Und dass das dann jetzt begründet wird mit mangelndem Geld, ist einfach nur grotesk. Ja? Weil für was ist alles Geld da? Für was ballert die ARD und für was ballern ZDF ihre Milliarden denn raus? Ja?
Also, aber weil Sie das ansprechen, ARD und ZDF haben das ja schon verstanden. Und diesem Jahr war es ja, dass dann eben auch aufkam, dass man sogar ein Framing-Manual in Auftrag gegeben hat, dass praktisch eine Werbebeauftragte sagt, wie können wir unsere Inhalte, die wir offensichtlich nicht transportieren, wie können wir die so umbauen, so verschleiern, dass die Menschen das Gefühl haben, auch durch entsprechendes Wording, das empfinde ich nur in der Masse falsch.
Ja, wie gesagt, ich würde das Gegenteil fordern und vorschlagen, zu sagen, Leute, öffnet eure Kommentare und wenn die euch nicht passen und wenn die euch nicht gefallen, solange die im Tonfall und im Rahmen der Strafgesetze sozusagen okay sind, dann müsst ihr die publizieren. Das sind eure zahlenden Kunden. Was bildet ihr euch ein, denen einfach das Wort zu verbieten? Ja, also so. Und dann wäre auch das Internet, dann wäre die immer viel gelobte Interaktivität wirklich gegeben. Und so bleibt auch online ARD, online ZDF irgendwie eine Einbahnstraße, wo der Konsument seine Meinung dann nur in Ausnahme fällt. Da, auch die Süddeutsche und andere haben das ja gemacht. Ich weiß nicht, ob es im Moment noch so ist mit der reduzierten Kommentarfunktion.
Die Süddeutsche hat es ganz runtergefahren. Die haben nur noch ein ganz kleines...
So, da darf man denn auf der Gourmet-Seite, wenn da der Whisky-Test ist, da darf dann kommentiert werden.
Wie
der
nachvollziehbar.
Ja, so in die Richtung. Ja. Aber die Artikel von Herrn Cornelius im Auslands... Teil, da ist natürlich kein Kommentar erwünscht, weil jeder weiß, okay, da kommt Protest und da sagen die Leute, hallo, das stimmt doch einfach nicht, was du hier erzählst. Ja?
Ich möchte mit Ihnen beiden nochmal auf das, die Funktion auch von Medien kommen, dass nämlich Meinungen, auch politische Meinungen, in die Gehirne der Menschen bringen können, die sich ja darüber informieren und dann, man weiß es aus der Soziologie, im Mainstream irgendwann das sagen, was alle sagen, weil man nicht gerne dumm auffällt oder außerhalb der Gruppe ist. Wir wissen aus der deutschen Geschichte, dass Mainstream-Medien, wenn sie, ich sage jetzt mal das böse Wort, gleichgeschaltet sind oder einfach einen Meinungskorridor immer enger machen, doch ganz stark Propaganda und letztendlich auch Hetze betreiben können. Sie haben sich intensiv ja auch mit der Feindbildkonstruktion Russland beschäftigt. Erstaunlich, dass es das noch 89 überhaupt noch gibt. Das ist im Grunde genommen beschämt. Und ich möchte an dieser Stelle mal von Ihnen Folgendes wissen. Ich erinnere mich an eine Aussage von Cem Özdemir bei Lanz, der damit angegeben hat, dass es unter ihm und den Grünen ja möglich war, dass die NATO zum ersten Mal out of area operiert hat. Das sollte man eigentlich verschweigen, ja, dass man bei einem Angriffskrieg dabei war. Befinden sich unsere Medien inzwischen auch out of area, indem sie für den Krieg schreiben?
Ja, also natürlich, die Medien agieren natürlich nicht isoliert, sondern sie sind ein Spiegel unserer Gesellschaft und je mehr die Parteien in unserer Gesellschaft, in unserem Parteiensystem größere Schnittmengen haben, je weniger es da Abweichungen gibt, desto weniger Abweichungen gibt es auch in den Medien, die spiegeln das wieder. Und das ist natürlich ein größeres Problem. Man kann es jetzt nicht nur den Medien anhängen, das ist unser gesamtes politisches System ist in der Krise. Im Grunde, also wenn man jetzt so einen Zeitpunkt nennen will, kann man vielleicht sagen, seit die erste große Koalition 2005 war, sind die so zusammengerückt und jetzt gibt es wirklich diese Wahrnehmung, SPD, CDU, FDP, Grüne, es ist irgendwie sehr viele Schnittmengen, sehr wenig Dissens. Und bei den großen etablierten Medien eben auch, wo früher eben die Taz noch bei den Grünen die Position der Grünen vertreten hat, als die Grünen noch eine echte Oppositionspartei waren. In dem Maße, wie die Grünen das nicht mehr sind, ist die Taz natürlich auch kein Oppositionsmedium mehr. Also es ist ein viel größeres Problem. Es ist ein politisches Problem, es ist ein Problem der Krise der Repräsentation. Darüber habe ich in meinem Buch ja einiges geschrieben, dass es mittlerweile ja wissenschaftlich erwiesen ist, dass das Parlament, die Entscheidungen des Parlaments und der Regierung nicht mehr das widerspiegeln, was die Leute mehrheitlich wollen. Das ist auch nicht nur in Deutschland so, das ist in den USA auch so, ist auch wissenschaftlich breit belegt inzwischen. Und in diesem großen Kontext, in diesem Krise der Repräsentation, da ordnen sich auch die Medien ein, die auch die Bevölkerung nicht mehr wirklich repräsentieren in der Breite. Mhm.
Weil Sie es ansprechen, Sie haben in Ihrem Buch ja auch beschrieben, dass das, was wir brauchen, und was es auch schon mal gab in der deutschen Geschichte, nämlich direkte Demokratie, dass das in den Landesparlamenten und auch in der Weimarer Republik ja ein durchaus gängiges und genutztes Tool war. Können Sie das vielleicht nochmal erklären? Warum haben wir das im Moment nicht?
Ja, das ist so ein historisches, es wird immer so abgetan, als ob irgendwie diese direkte Demokratie oder das ergänzend, niemand will ja das Parlament abschaffen, Nein. Aber dass man ergänzend auch Volksbefragungen, Volksabstimmungen hat, als ob das in der Nazizeit zum Aufstieg der Nazis beigetragen hätte. Das ist ein Mythos, der nicht stimmt. Es war so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Landesverfassungen diskutiert worden sind in allen westlichen Bundesländern, direkte Demokratie ganz natürlich dazugehörte. Und erst ab 1948, als der Kalte Krieg Fahrt aufnahm, die Angst vor dem Kommunismus, im kommunistischen Sektor Deutschlands gab es Volksabstimmungen, da gab es zur Enteignung der Nazi-Verbrecher. Das hat Schockwellen quasi in den Westen getragen. Was passiert, wenn wir das Volk hier wirklich abstimmen lassen über Eigentumsfragen? Grundlage unserer gesamten Politik. Da hat man gesagt, nein, direkte Demokratie soll nicht im Grundgesetz weiter ausgeführt werden. Es wird erwähnt im entsprechenden Absatz im Grundgesetz, dass es also das Volk seinen Willen in Wahlen und Abstimmungen ausdrückt. Aber zu diesen Abstimmungen ist nie ein Gesetz beschlossen worden. Und das ist überfällig. Das ist wirklich geschuldet dieser Konstellation Kalter Krieg, dieser Blockkonfrontation. Eigentlich war Deutschland schon mal weiter, was das angeht.
Mhm. Ich möchte eine Frage an Sie beide richten. Die unmittelbare oder die starke Macht der Mainstream-Medien, als es noch drei Fernsehprogramme war, als immer noch als eines der wichtigsten Medien, die ist ja dahingehend gebrochen, dass Sie das ja auch in Umfragen sehen und bestätigen können, obwohl seit der Ukraine-Krise spätestens massiv gegen Russland getrommelt wird. Die Bevölkerung ist anderer Meinung. Die Zahlen sprechen anders. Ja. Die meisten Menschen sagen, die größte Bedrohung geht eher vom NATO-Partner USA aus. Und Russland, da wünschen wir eigentlich das, was Brandt immer wollte, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Was können denn die Alternativen von den Mainstream-Medien lernen und was können die Mainstream-Medien von den Alternativen lernen, damit wir diese Lücke schließen? Weil ich betrachte mich nicht als Konkurrent oder als Feind, sondern wir beackern ein gleiches Feld, nämlich die Gehirne aller Menschen.
Naja, der Punkt ist hier, Paul hat eben die Nachkriegszeit, den Kalten Krieg erwähnt. Seitdem ist ja sozusagen die NATO alternativlos, ja, für Abrüstung, für Austritt aus der NATO und sowas zu sein oder zu sagen, hallo Leute, nach 89 hat sich doch was verändert, brauchen wir nicht andere Friedensverträge, irgendwas gesamteuropäisches, ja. Was bis Wladiwostok reicht, das darf ja noch nicht mal richtig diskutiert werden. Also ich wüsste jetzt keine Talkshow im Mainstream oder so, wo das ernsthaft mal aufs Tapet gebracht wird. Also NATO ist alternativlos und wer dagegen spricht oder für eine aktivere Abrüstungsfriedenspolitik eintritt, dem wurde früher gesagt, da kann ich mich noch gut dran erinnern, ja, dann geht doch nach drüben. Ja. So. Jetzt gibt es drüben nicht mehr in dem Sinne.
Das gibt es schon, das heißt heute Internet.
Ja, ja. Insofern ist es kein Wunder, dass eben auch alternative Medien Zulauf finden, weil ich denke, dass für eine Abrüstungspolitik, für eine aktive Friedenspolitik, für eine Politik, die eben ja, Russland mit einbezieht in einen Nicht-Angriffs-Friedens-Abrüstungspakt.
Ja, eine europäische Sicherheitsarchitektur.
Dass dafür eine europäische Sicherheitsarchitektur, wie das genannt wird, dass dafür nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sich Mehrheiten finden. Mhm. Ja? Aber was dagegen spricht, und da wären wir dann schon wieder bei einem jetzt eben gerade neu erschienenen Buch von Helford Mackinder.
Herzland-Theorie.
Die Geopolitik, und dagegen spricht die Hauptmacht, nämlich die Vereinigten Staaten, der aktuellen Geopolitik, die einfach kein Interesse daran hat, dass hier in Europa was zusammenwächst und dass sich Polen und Russland und Deutschland und Ungarn und all das
und China in
ja, und so weiter ja. vertragen. Ja? Also das ist nicht erwünscht von Seiten der geopolitisch dominierenden Macht, und entsprechend ist nicht erwünscht und nur auf alternativen Kanälen möglich, ja, aktiv für Abrüstung, Frieden, also diese 2%. Die ominösen. Ja?
Ja.
Das müsste mal, wenn Studenten oder Medien, Studenten zuhören, recherchiert doch bitte mal, wie kommen diese 2% in die Welt? Das wurde irgendwann mal 1900, ja, späte 90er, glaube ich, auf irgendeiner NATO-Tagung, hat man mal gesagt, ja, 2% des Bruttosozialprodukts, also nicht 2% von dem, was ich übrig habe, gebe ich für Rüstung aus, sondern 2% vom Gesamtumsatz werden für Rüstungsprojekte bereitgestellt. Wo kommt diese Zahl her und wieso wird die immer noch hochgehalten, und wer bestimmt das eigentlich? Warum sind das nicht 1,5 oder 5,8? Ja, also diese Absurditäten, die eben auch klar machen, ja, über Krieg, über Rüstung und über das kann nicht wirklich diskutiert werden bei uns. Und das sind sozusagen auch die Meinungskorridore, die gezimmert werden. Und wer lautstark da sagt, hallo Leute, wir könnten doch eigentlich die Bundeswehr runterfahren auf so ein bisschen Grenzsicherung, wir könnten doch auch aufhören, Waffen zu exportieren überall hin und. Ja, das wird, das findet nicht statt und das darf nicht stattfinden, obwohl es, da bin ich überzeugt von, eine Mehrheit fände in Europa, so eine Politik. Und das zeigt wiederum den Einfluss der herrschenden, ja, Weltmacht USA und auch der großen Konzerne, die ja ihren freien Markt, ihren sogenannten global, nur haben, weil die eiserne militärische Faust dahinter ist. Und wer nicht spurt und wer nicht mitmacht, wie Iran oder wie Jemen oder sonst wer, der kriegt diese Faust zu spüren.
Herr Schreier, Herr Brückes hat gerade die 2% angesprochen, und ich möchte bei der 2 bleiben, aber nicht bei der 2%, sondern bei den 2 Grad. Und zwar Klimaziel, sage ich mal. Klima ist ja auch im Moment das Reizthema, das reizt die Leute noch mehr als die Ukraine, und es reizt sie auch noch mehr als der 11. September. Da hat sich die Presse ja seither extrem verändert, weil es gibt nur noch für oder gegen uns. Also entweder man glaubt die staatliche Version oder man steht auf der anderen Seite und ist ein Putin-Versteher. Die Medien haben meiner Meinung nach vor allem eine Verantwortung der nächsten Generation gegenüber, keine Feindbilder zusammenzubauen, sondern auch an die Verantwortung der Menschen zu appellieren. Wie, also Krieg und Rüstung ist ja der größte Klimakiller überhaupt unter der Sonne. Das ist ja, wird in den Mainstreamen ja auch nicht verkauft. Was könnte man denn hier eigentlich leisten, um zu sagen, die jetzt unter Gretas Regie oder auch nicht auf die Straße gehen wegen den 2%, ihr sollten sich auch mal, den 2 Grad, die sollten sich auch mal den 2% zuführen. Ist das nicht ein Nebenkriegsschauplatz, wo der militärisch-industrielle Komplex sagt, okay, da sind Proteste, die lenken wir ab auf das Klima, aber wenn auf diesen Plakaten stehen würde, können wir uns eigentlich einen solchen Rüstungsetat leisten, und warum ist der, sage ich mal, Umweltetat nur bei 3%? Haben die Medien nicht hier die Aufgabe, das zusammenzuführen und sagen, auf diesen Plakaten muss eben auch stehen, wer das Klima verbessern will, der muss die Rüstung runterfahren? Wäre das nicht eine Aufgabe?
Na klar, das ist der nächste Schritt, der jetzt ansteht. Man muss ja sehen, dass die Leute, ich komme ja aus Rostock, habe mir auch die Fridays for Future Demonstranten angeguckt, habe mich da mal runtergemischt, mir mal angeschaut, was sind das für Leute, wer läuft da eigentlich so mit? Das sind nette junge Schüler, die bisher in ihrem Leben vielleicht noch nicht so viel mit Politik zu tun hatten, die jetzt erstmals politisiert sind. Die merken, es gibt noch ein Leben außerhalb von meinem Smartphone und meinen Kumpels, da gibt es auch noch Politik und die hat was mit meinem Leben zu tun.
Ja.
Das ist jetzt die Erfahrung für die. Natürlich wäre das jetzt blöde, wenn das dabei, oder es wäre nicht hilfreich, wenn die jetzt dabei stehen bleiben und nur sagen, hey, wir müssen jetzt irgendwie diese CO2-Ausstoß begrenzen und alles Übrige ist jetzt nicht so wichtig, sondern natürlich ist der nächste Bewusstseinsschritt, dass man mit denen ins Gespräch kommen muss und einfach sagen muss, klar, Umweltschutz ist eine Kernsache, das ist so wichtig, aber warum, wie kommt es denn überhaupt zu dieser ganzen Umweltzerstörung? Womit hat das was zu tun? Ist das einfach nur so eine Panne oder ein Fehler? Oder ist das irgendwie im Kern unseres Systems, unseres Geldsystems irgendwie eingewoben, unserer Art zu wirtschaften eingewoben? Und viele wissen das ja auch schon. Ist ja nicht so, dass auf diesen Klimaschutzdemonstrationen solche Stimmen nicht zu hören wären. Das ist ja auch schon da. Aber in den Medien kommt das natürlich noch nicht so vor. In den Medien heißt es, ja, hier geht es jetzt nur um CO2 und so weiter. Und viele stehen noch wirklich erst am Anfang ihrer Politisierung. Deswegen finde ich es falsch, auf die einzuhauen und zu sagen, die sind alle ein bisschen blöd, die sollten mal da und darüber demonstrieren. Sag ich, man sollte da wirklich die Hand reichen, zu denen hingehen, mit denen sprechen. Ja, und einfach das Gespräch suchen. Natürlich muss das der nächste Schritt sein, dass man die Kritik im Kontext, also in einen Kontext setzt und nicht auf dieser einen Öko, so wichtig dieses Öko-Thema ist, das nicht darauf zu beschränken, sondern es hat was mit unserer Wirtschaft zu tun.
Ich habe das bei vielen Portalen erlebt, sobald jemand über das Klima gesprochen hat, gibt es da eben auch, entweder man glaubt an den 11. September oder eben nicht, entweder man glaubt an den menschengemachten Klimawandel oder man glaubt nicht. Ich sage mal, man möge das Wort Klima einfach durch Umwelt ersetzen und ich glaube, jeder wird unterschreiben, dass wir ein Umweltproblem haben.
Ich denke, wir brauchen noch, habe ich auch geschrieben, wir brauchen noch ganz viele Zopfgretels. Ja. Also nicht nur für CO2, sondern auch für Artenschutz. Wir bringen ja permanent Arten um, die nie wiederkommen, für Bodenerosion, für Luft- und Wasserverschmutzung und so weiter.
Wir leben auf den Kosten der nächsten Generation. Das
so, und insofern finde ich auch, sollten sich alte weiße Männer hüten, auf die Kids jetzt so einzuschleifen. Ja, das ist doch alles wieder nur von der neuen Weltordnung gesteuerte Großverschwörung, die Kinder. Vor 2 Jahren wurde noch gesagt, ach ja, die Kids von heute, die junge Generation, die klicken doch nur noch auf ihrem Handy oder Computer rum. Ja. Jetzt gehen sie auf die Demo und brüllen, ja, und zwar auch gute Parolen, ja. Gib mir ein S, gib mir ein U, gib mir ein V. Was ist das? Scheiße. Ja, weißt du, da kann ich doch nicht hergehen und sagen, das ist aber schlimm. Ja. Nein, im Gegenteil. Mehr Kinder von der Sorte.
Das ist auch nicht neu, dass Kinder, Jugendliche auf die Straße gehen. Ich meine, sie selbst sind ja durch Vietnam damals politisiert worden. Die gesamte 68er-Bewegung, die heute übrigens viel SUV fährt und die Grünen wählt und dann eben Porsche Hybrid fährt, ist so politisiert worden. Aber wir haben das im Vorfeld schon besprochen. Ich versuche ja beide, ich nenne sie nicht Lager, es hat einen ganz schlechten Klang in Deutschland, sondern beide Seiten zusammenzubringen, sagen, was können wir zusammen machen, als dass wir uns die Köpfe einschlagen, weil das nützt der Umwelt und der Zukunft unserer Kinder überhaupt nichts. Wie kann man auch alternativ oder im Mainstream konkret werden? Was müsste auf diesen Plakaten nicht nur stehen? Weil für mich sind das immer Forderungen an andere, sondern vielleicht auch Forderungen an die eigenen Eltern, die noch in SUV fahren oder in irgendwelche Schiffe investiert haben. Was können wir tun, damit die Presse sagt, okay, wir brauchen konkrete Maßnahmen, die wir auch der nächsten Generation mit vor die Tür legen, weil die müssen mit uns ja noch weiter auskommen.
Also ein kleines Beispiel. Auf der Erde gibt es ungefähr 750 Millionen Autos. SUVs und
alles Mögliche.
Fiat 500 und Diesel und so weiter. 750 Millionen. So. Die alle umzurüsten oder zu verschrotten auf Elektro, Wasserstoff und so weiter umzustellen, das kann 10, 20, 30, 40 Jahre dauern. Ja? Gleichzeitig haben wir auf der Erde ungefähr so 95.000 Containerschiffe, die also die T-Shirts von Bangladesch und das Öl aus Saudi-Arabien und so weiter auf den Weltmeeren rumschrubben. Und diese Schiffe, 90.000, überschaubar im Vergleich zu 750 Millionen, fahren mit dem Abfall der Raffinerien mit Schweröl und machen ungefähr doppelt so viel CO2 wie der gesamte weltweite Autoverkehr.
Und andere Gase dazu.
Und noch Schwefelsäure und noch Gott weiß was für einen sonstigen Dreck. Da jetzt hinzugehen und zu sagen, so, und jetzt ab 2025 kommt in meinen Hafen keines dieser Schiffe mehr rein, es sei denn, es hat einen Abgasfilter eingebaut, das ließe sich machen. Das Geld dafür müsste ich dann aber bei den Rädern holen und die Transporte würden vielleicht auch ein paar Mark teurer von Kiwis aus Australien hierher und nicht beim kleinen Pendler, der mit seinem Polo zur Arbeit fahren muss, weil keine Öffentlich-Rechtlichen mehr vernünftig und zu vernünftigen Preisen erreichbar sind. Und der soll jetzt für seinen Sprit da 10 Cent mehr pro Liter bezahlen. Also das ist das Absurde an diesem aktuellen Klimapaket auch der Regierung. So konkrete Projekte. Komm, lass uns die Containerschiffe sauber kriegen in 5 Jahren.
Ja.
Und die Autos, natürlich hören wir da nicht auf und versuchen auch da die Emissionen zu reduzieren. Aber das, was in dem Paket da jetzt steht, dass man innerhalb von, ich weiß nicht wie viele Jahren, so und so viele Elektroladesäulen, wo völlig unklar ist, was machen wir eigentlich mit den dreckigen Batterien hinterher und so weiter und so weiter. Das sind alles keine wirklichen Alternativen, die zu einer konkreten Reduzierung des CO2s führen. Nur, warum wird nicht angesetzt bei solchem Beispiel wie jetzt mit den großen Tankern, die überall rumfahren? Ja, weil das trifft die Eliten eben. Ja. Und es trifft nicht den kleinen Mann, der jetzt mit irgendeiner blöden CO2-Steuer zur Kasse gebeten werden soll letztlich. Und ich denke, man und so würde man auch die Spaltung, die du angesprochen hast, da vielleicht reduzieren können, indem man einen Katalog aufstellt von 10 konkreten Schritten. Das mit den Schiffen wäre einer.
Ja.
Sagt so, Leute, lasst uns hier mal anfangen. Vergesst mal Greta. Vergesst mal das Bashing dieses kleinen Mädchens. Wenn das morgen nicht mehr da wäre, aus irgendwelchen Gründen, wären die Forderungen, die sie stellt, doch immer noch richtig.
Das sind ja auch keine neuen Forderungen.
Die ist ja 30 Jahre alt und damals in Rio, 92, bei den ersten Weltklimagipfel, da haben die Amerikaner schon gesagt, wenn ihr über CO2 redet, kommen wir erst gar nicht. Und dann hat die UN gesagt, okay, wir reden darüber, aber wir treffen keine Beschlüsse. Und dann ist Bush Senior hingereist und hat gesagt, ja, und das Pentagon und das Militär ist ohnehin ausgenommen von all diesen Kalkulationen.
Das würde ich gerne auch sehen, dass, wenn wir über Klima reden, einer der größten Verursacher die amerikanische Militärmaschinerie, die ausgenommen ist. Ich möchte zum Schluss unserer Diskussion hier Medien, Mainstream, Meinungsmache auf dem Stand der Buchkomplizen hier in Halle A20, möchte ich noch mal auf ein Thema kommen, was ja das Reizthema auch immer ist, nämlich man wirft ja den Alternativen immer vor, das sind ja alles Fake News oder alternative Fakten. Ich erinnere mich, dass ich zum ersten Mal aufgeschreckt bin bei alternativen Fakten, das waren die Hitler-Tagebücher. Das ist für mich nachträglich. Daraus, das einzig Positive daran ist, entstand später der Film Stonk, wofür ich sehr dankbar bin. Und dann natürlich auch der Relotius-Skandal. Was macht das mit den Mainstream-Medien, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn ein totales Misstrauen in diese großen Medien einfach da ist? Hat das einen Effekt? Können wir uns das leisten? Oder können wir uns als Alternativen da eigentlich die Hände reiben?
Na, einen Effekt hat es auf jeden Fall. Und einen haben wir ja schon angesprochen, Buchmesse hier, das politische Sachbuch.
Okay, das ist ein guter Posit, ja.
Steigt, ja.
Also aber Herr Schreier, können wir uns den Rest leisten? Sehen Sie da auch...
Das ist keine gute Entwicklung. Wenn das Vertrauen weggeht, ist das ein Zerfallsprozess im Grunde. Und man kann, verlorenes Vertrauen macht alles schwerer in der Gesellschaft, natürlich, ist ja logisch. Das einzige Gute, was man sagen kann, okay, wenn alles so verlogen war, dann muss das Vertrauen ja verloren gehen, geht ja gar nicht anders. Dann muss man mit der Lügerei halt mal aufhören in diesem riesigen Maßstab, wie es jetzt passiert, und der Heuchelei mal aufhören. Klar, nee, aber was man natürlich dann schon sich irgendwie auch fragen muss, Mediensystem hin oder her, Reformierung öffentlich-rechtlicher Rundfunk, muss man vielleicht nicht auch neue Sachen fördern, neue Sachen gründen oder eben alternative Portale unterstützen auch tatsächlich, ja, um wirklich dann mit kleinen Schritten in diese Richtung zu gehen, denn das wird nur in kleinen Schritten passieren.
Zum Schluss nochmal, der Journalismus hat sich meiner Meinung nach sehr stark geändert, seit es Google gibt, weil die Informationen gibt man eine Suchmaschine ein oder Escosia und kriegt das, aber der Job des Journalisten bedeutet ja auch, den Kontext herzustellen, also einen Puzzle herzustellen. Sie tun das ja beide in Ihren Büchern. Bekommen Sie Feedback auf der Straße?
Auf der Straße nicht so viel. Jetzt bin ich auch nicht lebe ich auch nicht in der Metropole, sondern in einer eher überschaubaren Stadt.
Ja.
Aber ich kriege Feedback am Computer, per E-Mail und so weiter. Da bekomme ich schon einiges an Feedback.
Das heißt, da schreiben Ihnen die Leute zurück und sagen, dass sie das gelesen und verstanden haben und dass sie jetzt in andere Richtungen auch denken.
Ja, oder die geben einfach Hinweise, sagen, schauen Sie sich mal das an und so weiter. Und das ist auch ganz wichtig. Also das ist ja auch das Thema Leserforum, was du meintest, das sehe ich ja ganz genauso. Ich profitiere ja als Leser von den Kommentaren. Klar, es ist da viel Beschimpfung dabei und so weiter. Gut, das gehört dazu. Aber es sind immer auch wieder viele wichtige Tipps dabei und Hinweise, die einem ja sonst einfach entgehen. Man kann ja nicht alles aufnehmen.
Vielleicht noch eine Frage an Sie, Herr Schreier. Ich darf das vielleicht schon verraten, dass Sie selber dabei sind, auch nochmal ein eigenes Portal zu gründen. Zusammen mit Kollegen können Sie gerade Werbung zu machen. Wer wird dabei sein? Das steht ja fest. Wie soll das Portal heißen und was können wir davon wann bekommen? Ist ein Online-Programm, gehe ich von aus.
Ja, also Ulrich Teusch, Stefan Korinth und ich, wir drei haben uns jetzt zusammengetan und wollen ein neues Online-Magazin machen, das heißt Multipolar.
Multipolar, weil wir in einer multipolaren Welt leben?
Ja, weil das die Zukunft eigentlich ist, dass nicht mehr nur eine Macht bestimmt, sondern dass man es ausbalancieren muss, dass man miteinander sprechen muss, auch über die Grenzen hinweg. Das ist der Ausgangspunkt. Wir starten im Januar nächsten Jahres machen erstmal nur wenig Texte, einmal die Woche etwa einen Text. Man kann uns abonnieren für 5 Euro im Monat, kann diese Art Journalismus unterstützen, wenn einem das gefällt, was wir so machen. Kann uns schreiben, kann uns eine E-Mail schreiben, multipolar@posteo.de, und dann kann man sich auf diese Abo-Liste halt setzen lassen, und dann versuchen wir halt in kommenden Jahren ein kleines, neues, gutes Online-Magazin zu starten.
Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass Sie auch Bild, bewegt Bild irgendwann bringen werden. Ich gehe davon aus, dass das früher oder später sein muss, weil da bin ich YouTube eigentlich dankbar als großen Anbieter. Mit YouTube, ich merke es im Gespräch, machen wir sehr viel auch Werbung. KenFM im Gespräch ist ja eigentlich eine Buchsendung für Bücher und ich kriege da auch gutes Feedback. Letzte Frage an Sie, Herr Bröckers, als jemand, der hier auf dem Panel zum ersten Mal auch mit uns dabei ist, Medien, Mainstream, Meinungsmache. Wir erleben natürlich auf der Eurasischen Platte, dass es Kräfte gibt, die wollen, dass das passiert, was Mackinder schon 1904 veröffentlicht hat, dass wir uns nämlich alle an die Gurgel gehen, teile und herrsche. Ich denke, es ist vollkommen absurd zu glauben, dass das gelingen kann, weil wir haben auf der anderen Seite eine große Gegenmacht, nämlich die China. Ich würde sie gar nicht als Gegenmacht sehen, die sich gar nicht als Weltbeherrscher sehen, die eben One Road, One Belt vorbeibringen. Wie wichtig ist dieses Friedensprojekt für Sie? Ist das für Sie ein Friedensprojekt? Und welche Arbeit könnten hier Medien leisten, um zu sagen, wir sind eine Menschheitsfamilie?
Naja, vor allen Dingen aufklären über die Fehlinformationen, die hier von unseren NATO-Pressestellen jetzt mal so ausgedrückt produziert werden. Und das haben wir damals mit unserem Buch hier ganz gut hingekriegt. Und genau so, finde ich, muss man arbeiten, wenn man gegen eben diese kriegstreiberische Propaganda, die in den Mainstream-Medien läuft, angehen will.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Bröckers und Herr Schreier. Danke fürs Kommen. Thema Medien, Mainstream, Meinungsmache hier bei den Buchkomplizen Halle A20. Vielen Dank. Schaut vorbei oder bleibt im Netz. Ihr bekommt hier die nächsten 4 Tage Material, Material, Material. Danke.